Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Lottis Lifestyle Kitchen, dem Podcast rund um Ernährung und einen gesunden Lifestyle. In der heutigen Episode erfahrt ihr ganz viel Wissenswertes über das Thema Ballaststoffe, wie ich finde, ein ziemlich unterschätzter Stoff und ein Stoff, der sogar die Fähigkeit besitzt, Kalorien teilweise ungenutzt aus unserem Körper zu schleusen. Das klingt fast ein bisschen wie im Märchen, ist aber wahr. Und hierfür habe ich mir heute wieder einen Experten eingeladen. Viele von euch werden ihn sicherlich schon kennen. Er glänzt nicht nur durch unglaubliches Fachwissen, sondern hat auch immer die neuesten Studien parat. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, ihn heute wieder bei uns als Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Holger. Holger, viele kennen dich ja bestimmt schon aus unserer Folge über Vitamin D. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört unbedingt mal rein, denn dort erfahrt ihr, wie wichtig Vitamin D für dein Immunsystem ist und warum es eben nicht ausreicht, regelmäßig in die Sonne zu gehen.
Hallo zusammen, freut mich, dass ich jetzt schon, glaube ich, zum zweiten Mal hier sein darf, ja?
Ja, richtig, genau. Viele kennen dich bestimmt schon aus unserer Folge über Vitamin D. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört da unbedingt mal rein. Da erfahrt ihr, warum Vitamin D so unglaublich wichtig ist für euer Immunsystem und warum es eben nicht ausreicht, einfach nur regelmäßig in die Sonne zu gehen.
Genau.
Aber für die, die die Folge noch nicht gehört haben, Holger, magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen?
Ja, ich mache das ganz kurz, so kurz wie es geht. Ich bin 44 Jahre alt. Ich habe zwei wundervolle Jungs, zwei Kinder und bin jetzt inzwischen das 12. Jahr komplett in der Selbstständigkeit. Angefangen hat das damit, dass ich mich vor 28 Jahren mal für den Fitness- und Bodybuilding-Sport interessiert habe und daraus wurde dann eine Passion, die ich mehr und mehr ausgelebt habe, dann auch nebenberuflich, neben einem normalen Arbeit dann schon angefangen habe, das ein bisschen auch für andere Menschen zu machen, in dem Sinne, dass ich angefangen habe, Ernährungsplanungen und Trainingsplanungen für Menschen zu machen. Dann habe ich vor ganz vielen Jahren mal angefangen, mich auch für das Thema Schreiben zu interessieren, war dann mit einer der ersten deutschsprachigen, ich sage jetzt mal Fitness- und Gesundheitsblogger tatsächlich, die auf einem Portal wissenschaftliche Beiträge über Ernährung, Gesundheit und Sport und Training geschrieben haben. Und ja, heute bin ich jetzt der Begründer von einem Ernährungskonzept, Human-Based Nutrition, für das ich inzwischen zwei Bücher geschrieben habe. Dazu passend und begleitend gibt es eine Nahrungsergänzungsmittelfirma, ein Label, HBN Supplements. Und ich bin auch noch leidenschaftlich im Bereich Coaching tätig. Das ist so meine, mein praktischer Ast, den ich mir unbedingt beibehalten möchte, um nicht in Studien und Recherche und theoretische Arbeit zu versinken. Und mit diesen Standbeinen bestreite ich meinen Tag und habe eigentlich, muss ich sagen, jeden Tag auch Freude daran.
Ja, sehr schön. Ja, das merkt man bei dir ja auch immer, ne? Man kann dir auch zum Beispiel bei Instagram folgen, da versorgst du ja auch deine Follower immer mit neuesten Studien und Erkenntnissen. Das finde ich auch ziemlich gut.
Genau.
Ja. Ja, heute wollen wir uns mal das Thema Ballaststoffe angucken. Was sind eigentlich Ballaststoffe und gibt es da auch Unterschiede in den Ballaststoffen? Ballaststoffe kommen ja ausschließlich in pflanzlichen Nahrungsmitteln vor. Holger, weißt du, welche Arten von Ballaststoffen es da gibt?
Ja, also Ballaststoffe musste ich mich zwangsläufig mal wirklich in die Tiefe damit befassen. Als ich damit angefangen habe, habe ich nicht gewusst, wie tief das überhaupt geht, wie weit man da überhaupt rein muss, um da überhaupt ein kleines bisschen durchzublicken. Ich weiß nicht, wer das schon mal versucht hat, aber es gibt ja bei Ballaststoffen gibt es ja die wildesten Arten und Bezeichnungen. Angefangen bei Zellulose, Hemicellulose, Manane, Pektine, Inuline, Fructane, Fructooligosaccharide und wie sie alle heißen. Da gibt es ja unfassbar viele Namen, die, sage ich jetzt mal, für den Otto-Normal-Verbraucher jetzt nicht alle von einer großen Relevanz sind, aber für jemanden wie mich, der in dem Bereich auch Produkte konzipiert, war es eine Anforderung, mich einmal komplett durch diese ganzen Begrifflichkeiten durchzuwälzen, die in irgendeine Form von System und Schema zu bringen und da entsprechend dann auch die unterschiedlichen Arten zu definieren. Die meisten, denke ich mal, die ein bisschen sich mit Gesundheit befassen, kennen bei Ballaststoffen zwei Arten. Das sind einmal die wasserlöslichen und die nicht wasserlöslichen, oder? Wie ist es bei dir?
Ja, genau, das sind auch so die zwei, die mir bekannt sind.
Genau, also über diese Eigenschaft kann man dann schon auch klassifizieren, in welche Gruppe fallen die einen und in welche Gruppe fallen die anderen. Und darüber begründen sich dann entsprechend halt auch die jeweiligen Effekte. Also wichtig ist bei dem Begriff Ballaststoffe, das schon ein bisschen engmaschiger zu sehen, wie nur Ballaststoff ist Ballaststoff. Kohlenhydrat ist nicht Kohlenhydrat, Protein ist nicht zwangsläufig gleich Protein und Fett ist auch nicht Fett. Also man muss über diesen Oberbegriff einer bestimmten Nährstoffkategorie muss man, um ein bisschen besser zu das Thema ein bisschen besser zu machen, schon ein bisschen in die Tiefe reingehen. Ich habe zu dieser Begriffsdefinition von Ballaststoffen damals bei meiner Recherche was ganz Spannendes gefunden. Und das ist, es gibt zum Beispiel von der FDA, gibt es Regularien, Vorgaben, wann sich eine Substanz als Ballaststoff bezeichnen darf. Und da geben die an, dass folgende Eigenschaften, eine oder mehrere, erfüllt sein müssen. Zum einen muss die Transitzeit von Stuhl verkürzt werden und gleichzeitig das Volumen erhöht werden. Also hier haben wir einen Effekt, der, mit dem Darminhalt zu tun haben. Dann haben wir von der Darmflora als Fermentationssubstrat genutzt werden. Da sind wir dann schon wieder in einer ganz, ganz speziellen Ballaststoffgruppe, die fermentierbaren Ballaststoffe drin. Das sind gleichzeitig dann auch meistens die präbiotischen Substanzen. Ne? Das kommt dann auch in diesen Begriff mit rein. Ne? Manche Ballaststoffe sind ja präbiotisch und manche nicht. Das hat wiederum mit Fermentation zu tun. Dann gehört zu diesen Eigenschaften der Einfluss auf den Cholesterinspiegel mit dazu. Ein senkender Einfluss, den haben aber wiederum auch nicht alle Ballaststoffarten, sondern nur ganz bestimmte. Und dann der Blutzucker- und Insulinspiegel und Stoffwechsel kann durch Ballaststoffe auch verändert werden. Und auch dafür sind halt bestimmte Ballaststoffarten geeigneter und welche nicht so geeignet. Ne? Ja. Also das ist so die Sache. Und wenn man diese vier Punkte weiß, dann hat man auch schon eine ganz grobe Ahnung, in welche Wirkungsweisen man vielleicht bei Ballaststoffen mal gucken sollte oder was die so potenziell alles auf der Pfanne haben. Ne? Also Ballaststoffe sind eigentlich nicht nur dazu da, dass man jetzt, auf Deutsch gesagt, schneller auf den Topf kann und sich schneller seines Darminhalts entleeren kann. Das ist ein möglicher Effekt. Ne? Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Einsatzmöglichkeiten und Effekte, auch jetzt, die ich jetzt nicht genannt habe. Da gibt es einen Einfluss auf den pH-Wert. Da gibt es auch eine potenziell eher negativ vermittelte Auswirkung, weil ja bestimmte Mineralstoffe und Spurenelemente durch Ballaststoffe auch gebunden und dann unresorbiert ausgeschieden werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Ballaststoffe an der Schwermetallbindung beteiligt sind. Und so weiter und so fort. Ne? Also ganz viele potenzielle Einflussfaktoren. Und dazu ist es halt interessant, da in diese einzelnen Kategorien einzusteigen, um zu wissen, einerseits welche Ballaststoffart macht was und auf der anderen Seite dann aber auch zu wissen, wo finde ich denn das? Also was muss ich essen, um dann jetzt, wenn ich jetzt das Thema habe, Cholesterin, welche Ballaststoffe brauche ich und wo finde ich die? Ne? Also wirklich ein riesengroßes Feld. Und ich denke mal, da werden wir jetzt heute im Verlauf der Aufnahme dann noch auf einen oder anderen Punkt zu sprechen kommen.
Ja, super spannend, ja. Weil ich denke mal, der Laie würde jetzt einfach denken, oh, okay, Ballaststoffe, dann esse ich jetzt halt einfach mal ein bisschen mehr Vollkornbrot oder so. Da bekomme ich ja ausreichend Ballaststoffe, aber der kennt dann vielleicht eben nicht diese Unterschiede, ne, von den Ballaststoffen und wie man sie nutzen kann.
Ja.
Du hattest jetzt schon angesprochen, es gibt die löslichen und die unlöslichen Ballaststoffe. Wie darf ich mir da den Unterschied vorstellen?
Naja, also die Löslichkeit, die definiert, ob ein Ballaststoff sich in Wasser löst, ganz einfach.
Mhm. Ja. Ah ja, ganz
das
einfach.
Das ist ganz einfach definiert, ne? Dann gibt es aber auch andere wichtige Begriffe, wie zum Beispiel die Viskosität. Die Viskosität bezieht sich auf die Fähigkeit von Fasern, sich mit Hydratisierung, also wenn die sich mit Wasser binden, einfach zu verdicken. Mhm. Das hat ja auch wieder bestimmte Auswirkungen. Und dann gibt es noch einen anderen, einen ganz wichtigen Effekt, und das ist der Gelbildungseffekt.
Ah.
Das ist dann, wenn lösliche Fasern Vernetzungen bilden, die bei Hydratisierung dann zur Entstehung eines viskosen Geles führen. Und das hat wiederum, das ist eine sehr, sehr spannende Kategorie von diesen Ballaststoffen. Und dann gibt's halt noch eben die Fermentation, ne, also die fermentierbaren Ballaststoffe, wo man dann in diesem präbiotischen Bereich drin ist. Ne?
Mhm.
Also das ist halt ja. das ist so die Geschichte.
Mhm. Ja, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, vielleicht der ein oder andere, der sich schon mal so ein Chia-Pudding zubereitet hat, der konnte das wahrscheinlich auch beobachten, wenn man Chiasamen in Wasser einlegt oder Leinsamen, dass die dann auch so ein richtiges, ja, so ein Gel ausbilden. Ne?
Ja, ganz genau. Das ist eine spezifische Eigenschaft von bestimmten Ballaststoffen.
Mhm. Ah ja, okay. Inwiefern unterscheiden sich denn die gesundheitlichen Vorteile von den, zum Beispiel bei den löslichen Ballaststoffen? Welche gesundheitlichen Vorteile können wir da erwarten?
Ja gut, da hast du jetzt als Beispiel, um das mal ein bisschen bildhaft zu machen, hast du jetzt zum Beispiel Weizenkleie.
Mhm.
Weizenkleie, die nimmst du auf, und die binden kein Wasser, die werden auch nicht fermentiert und können aber, ich sage jetzt mal, die Transitzeit des Stuhles verändern.
Mhm.
Also die haben halt eigentlich so diesen, ja, diesen Effekt, den man am ehesten immer mit Ballaststoffen vermutet, dass man halt schneller auf den Topf kann, auf Deutsch gesagt, ne?
Mhm.
Dass sich das Stuhlvolumen verändert und vielleicht auch die Stuhlkonsistenz verändert und das würden die meisten jetzt als ersten so als typischer Ballaststoffeffekt vielleicht bezeichnen, ne?
Mhm.
Genau. Und dann hast du halt die löslichen, und da muss man aber halt jetzt in diese ganzen verschiedenen Unterkategorien rein.
Mhm.
Da gibt es einmal die löslichen Nicht-Viskosen, die leicht fermentierbar sind. Dann gibt es die löslichen viskosen Gelbildenden, die auch leicht fermentierbar sind. Und dann gibt es die löslichen viskosen Gelbildenden, die nicht fermentierbar sind. Das ist wirklich richtig komplex. Ich sag mal jeweils Beispiele, damit man sich da vielleicht ein bisschen was vorstellen kann.
Mhm.
Die, diese löslichen, nicht viskosen, leicht fermentierbaren Ballaststoffe, das sind die resistenten Stärken. Das ist Inulin zum Beispiel, das kennen viele. Das sind aber auch sogenannte Oligosaccharide.
Das liest man öfter mal, wenn man sich mal so eine Zutatenliste anschaut, ne?
Richtig,
Ist einem das schon öfter mal begegnet?
Ja, ja, auf jeden Fall. Da hast du diesen präbiotischen Effekt. Also durch die leichte Fermentierbarkeit machen sich diese Substanzen halt nutzbar für die guten Darmbakterien als Nahrung, als Nährstoff. Ganz einfach. Ne? Und über diesen Effekt kannst du ganz einfach das Milieu in der Darmflora positiv beeinflussen. Und darum sind die eigentlich schon relativ wichtig, sage ich jetzt mal. Ne? Die sind schon nicht ganz unrelevant. Die resistenten Stärken, müsste man jetzt leider Gottes eigentlich noch mal weiter runtergehen, weil da gibt es ja unterschiedliche Grade, die RS1, 2, 3 und so weiter. Aber das würde jetzt zu weit gehen. Aber resistente Stärken, Lebensmittel, beispielsweise hast du die in Kartoffeln, die hast du beispielsweise auch in Reis enthalten. Und das sind übrigens auch die Ballaststoffe, oder die Substanzen, wo man immer in den sozialen Medien sieht, dass man damit sogenannte Minuskalorien erzeugen kann. Hast du das schon mal gehört?
Oh, spannend. Ja, am Rande habe ich das auch schon mal gehört. Und ich meine auch schon mal gehört zu haben, dass sich die resistente Stärke bei abgekühlten Kartoffeln zum Beispiel verstärkt oder vervielfacht.
Ja, das ist genau die Sache. Also du kannst halt durch die Temperatureinwirkung halt verändern, dass sich an dieser Struktur etwas verändert und dass halt dann ein Teil von diesen resistenten Stärken halt ganz einfach nicht mehr verwertbar wird für die Verdauung. Und somit erzeugst du halt diesen, ja, Minuskalorieneffekt, wie man sagt.
Ja,
Das
also
ist
zum Thema.
nur, ja, bis zu einem bestimmten Punkt ist es relevant, aber das wurde jetzt schon in meiner Zeit wurde das jetzt schon zweimal als riesengroßer Diät-Hype und als großer Effekt angepriesen. Das war vor vielen, vielen Jahren schon mal, da habe ich schon mal ein kleines YouTube-Video dazu gemacht und jetzt habe ich das erst wieder mal ein bisschen so gelesen in sozialen Medien.
Ah, ja, ich habe neulich mal gesehen, da gab es so eine Studie, da hat man unterschieden, da haben die Probanden entweder zum Beispiel Apfelstückchen mit Erdnussbutter oder Apfelsaft und Erdnussbutter bekommen. Und man hat dort wohl herausgefunden, dass wenn die Apfelsaftgruppe sehr schnell die Nährstoffe absorbiert hat und dann im Anschluss die Erdnussbutter, also vollständig die Kalorien vom Darm aufgenommen wurden. Während wenn man einen vollständigen Apfel isst, der ja dann auch Pektine enthält, dass dann die Fettkalorien von der Erdnussbutter weniger stark aufgenommen worden sind. Das meinst du sicherlich auch mit diesem Minuskalorieneffekt, oder?
Ja, also in dem Fall ist es so, dass du die in den Lebensmitteln enthaltenen Kalorien oder die Kohlenhydratkalorien, die verwertbaren Kohlenhydratkalorien halt einfach über diesen Effekt veränderst, dass ein größerer Anteil eben durch diesen Anteil der resistenten Stärke halt nicht mehr für die energetische Bereitstellung genutzt werden kann. Ja, das ist einfach so ein Effekt. Das wirkt sich jetzt nicht auf andere Lebensmittel aus, wie das, was du beschrieben hast, sondern das wirkt sich halt dann wirklich in diesem Lebensmittel enthaltene Kalorienmenge aus Kohlenhydraten aus, sage ich jetzt mal. Aber diese Geschichte mit der begleitenden Gabe von Ballaststoffen zu anderen Energieträgern, das ist natürlich schon irgendwo logisch, ne? Ja.
Ja, sehr
Dass
spannend.
das passiert, ja, genau.
Ja. Aha. Das heißt, ja, so grob gesehen, wenn man jetzt mal überlegt, was passiert da eigentlich, wenn man zum Beispiel so lösliche Ballaststoffe wie Apfel oder sowas zu sich nimmt, hattest du es ja schon erwähnt, ne? Einige Ballaststoffe können ja unglaublich viel Wasser absorbieren, ne? Das heißt, dann quellt das im Magen richtig auf und macht dann im besten Fall auch richtig schön satt, ne? Also ich meine mal gelesen zu haben, dass 5 Gramm Ballaststoffe bis zu 1 Liter Flüssigkeit aufnehmen können. Das ist ja irre. Das entspricht ja quasi fast, ja, entspricht ja 1 Kilo Nahrung, ne? Die man dann quasi im Magen hätte, nur dann ohne Kalorien, weil man dann halt 1 Liter Wasser dazu getrunken hat.
Ja, genau. Also das hast du auf jeden Fall. Die Zahl, die du gelesen hast, habe ich jetzt zumindest nicht auf der Pfanne, aber wenn du das gelesen hast, wird das so sein. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man höhere Ballaststoffmengen halt immer auch mit der entsprechenden Flüssigkeitsmenge zu sich nimmt. Das ist für die Anwendung ganz wichtig, egal ob man das jetzt über Lebensmittel macht oder über eine entsprechende Ergänzung. Da muss immer ordentlich Wasser dazu, weil eben genau wie du sagst, diese löslichen Ballaststoffe, die dann auch halt entsprechend viskos sind und halt Gele bilden, das passiert natürlich mit Wasser und das ist ein Effekt, der passiert unweigerlich. Und wenn da das im Verdauungstrakt dann kein Wasser da ist, dann muss das Wasser halt aus der anderswo hergeholt werden und dann wird das schon wieder aufwendig und dann kann sich das potenziell dann schon wieder negativ auswirken. Und das wiederum ist dann natürlich auch ein interessanter Grund, oder eine interessante Geschichte, dann auch festzulegen, wann denn die beste Einnahmezeit von Ballaststoffen als Supplement oder wiederum als also stark ballaststoffhaltige Lebensmittel dann werde. Ne? Sowas macht man jetzt nicht, wenn man jetzt kurz vor einer zweistündigen Laufeinheit steht. Sowas macht man jetzt auch nicht, wenn man kurz bevor man jetzt schlafen geht, ne, dass man da jetzt nochmal Ballaststoffe, sehr viele Ballaststoffe mit entsprechend Wasser dann nochmal reinmacht in sich. Also das lässt sich durch diese ganzen Effekte und diese ganzen Notwendigkeiten wie diesen Wasserbedarf, lässt sich das halt dann schon auch vom Timing her ganz schön einschränken, was man da wann und wie machen sollte.
Ja, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand Ballaststoff nutzen möchte, um sein Gewicht zu reduzieren, stelle ich mir jetzt vor, macht es wahrscheinlich Sinn, das irgendwie eine halbe Stunde vorm Essen zu machen, um dann die Nahrungsaufnahme entsprechend zu minimieren, oder? Wie siehst du das?
Ja, also ich würde das schon sagen, dass es ein paar Vorteile hat. Mhm. Also du hast halt zum einen den Effekt, was du vorhin beschrieben hast, Wasserbindung zusammen mit Ballaststoffen erhöht das Nahrungsvolumen gesamt und übt wahrscheinlich auf die Magenwand einen bestimmten Druck aus. Da wiederum springen dann bestimmte sogenannte Mechanorezeptoren im Magen an und signalisieren eigentlich Fülle, wir sind voll. Und das ist ein, zumindest kurzfristiger Sättigungssignalgeber tatsächlich. Ne? Also den Effekt hast du, wenn du da eine bestimmte Menge hast. Also wenn ich zum Beispiel von unserem hier, wo wir später vielleicht noch drauf kommen, von unserem Bacillus-Drink eine Portion trinke und ich mache das morgens, bevor ich noch nichts gegessen habe, bräuchte ich eigentlich erstmal nichts. Weil genau das passiert. Und das ist einfach nur dieser Mechanorezeptoren-Effekt des Magens. Ne? Ganz einfach.
Oh, spannend. Ja, das heißt, wann setzt dann bei dir das erste Mal der Hunger ein, nachdem du den Drink genommen hast?
Also ich würde da schon, ich habe das jetzt noch nie ausprobiert, weil ich dann doch immer noch ein bisschen was dazu esse morgens. Aber ich würde jetzt mal pauschal sagen, dass ich da 2-3 Stunden locker ohne auskommen würde. Ne?
Ja, wow.
Also locker. Weil das hält nicht so lang an, weil logischerweise dann hinter diesem Volumeneffekt dann letztlich dann am Ende energetisch nichts ist und die Chemorezeptoren dann halt nicht nachträglich auch noch das Signal bekommen, wir haben auch Energie bekommen. Darum hält es nicht so lang an, aber eine bestimmte Zeit hält es auf jeden Fall an.
Ja.
Dann hast du danach halt dann ganz einfach diesen weiterführenden Effekt, der auch fürs Abnehmen relevant ist, dass du die Nährstoffaufnahme vor allem mit diesen viskosen Ballaststoffen halt verlangsamst. Das wiederum sorgt dafür, dass sich die Blutzuckerkontrolle verbessert, was natürlich für Abnehmen von Vorteil ist, einen konstanten, stabilen Blutzuckerspiegel zu haben. Damit vermeidest du Insulinspitzen, damit vermeidest du Insulinabfall, Schrägstrich Heißhunger oder sonstige Geschichten. Und wenn der Blutzuckerspiegel konstant ist, dann ist es natürlich auch eine gute Situation insgesamt, metabolisch gesehen, um den Körper halt dann zu veranlassen, entsprechend dann Fettenergie dann auch freizugeben, wenn sich zum Beispiel die Belastung dann erhöht oder so. Ne?
Spannend.
Das ist die Geschichte. Also würde ich sagen, auf jeden Fall mehrere Vorteile, viele Mahlzeiten mit den entsprechenden Ballaststoffen zu versehen. Wie gesagt, es sei denn, du bist halt jetzt gerade vor einer sportlichen Betätigung und kannst diese Darmaktivität da nicht gebrauchen. Da rate ich auch den Verwendern von unseren Produkten eigentlich immer davon ab, das da halt nicht unbedingt zu machen. Ne? Also manche sind da sensibel, manche sind da nicht so sensibel, aber ich stelle das halt auch sehr oft bei wirklichen Leistungssportlern fest. Die haben ja meistens so ein bisschen so einen empfindlichen Magen-Darm-Trakt in Wettkampfsituationen und in Leistungssituationen und da kommt das nicht gut. Ne?
Und wenn ihr sagt, Mensch, das klingt spannend, das möchte ich auch mal ausprobieren, dann könnt ihr mit meinem Code Lotti auf das gesamte Sortiment bei HBN Supplements 10% sparen. Ja, und ich glaube, es macht wahrscheinlich auch Sinn, wenn man jetzt sagt, okay, ich beschäftige mich jetzt überhaupt erstmal mit dem Thema, weil ich vielleicht bisher noch gar nicht so viel Ballaststoffe aufgenommen habe. Wobei wir da ja auch mal sagen können, wie ist denn eigentlich die empfohlene Ballaststoffmenge?
Ja, da gibt es unterschiedlichste Empfehlungen, je nachdem, was du für die Institution da frägst. Also ich habe jetzt erst kürzlich habe ich gelesen, es ist komischerweise ist es auch geschlechtsabhängig. Komischerweise habe ich gelesen, dass ich glaube ab 28 bei Frauen und ab 40 bei Männern das okay wäre. Kinder zum Beispiel gibt es auch Empfehlungen, 14,6 Gramm Ballaststoffe pro 1000 aufgenommene Kalorien. Das ist für die Eltern halt schwierig auszurechnen, ne? Aber kann man da vielleicht einmal machen und dann entsprechend gucken, ob das ungefähr hinkommt, ne? Also es gibt aber jetzt auch schon Aussagen, wo man sagt 40 bis 50 Gramm, besonders für Leute, die an irgendwelchen, ich sage jetzt mal metabolischen Erkrankungen leiden, 40 bis 50 Gramm pro Tag, weil man dann halt ganz einfach von diesen Cholesterineffekten, von diesem Blutzucker und Insulineffekten halt noch mehr am Ende des Tages profitieren kann, ne? Genau, aber es gibt natürlich auch bei Ballaststoffen immer ein zu viel, ne? Also wir haben diese Geschichte mit dem Binden von bestimmten auch positiven Substanzen. Wir haben auch am Ende des Tages natürlich dann das Thema Symptomatik, was man potenziell mit Ballaststoffen verbessern kann, wie zum Beispiel Verstopfung, was man aber mit zu viel von den falschen Ballaststoffen aber halt auch schlimmer machen kann, ne? Also es gibt da kein Open End, so wie bei jeder Substanz auf der Welt gibt es auch hier kein Open End. Und darum sollte man sich schon irgendwo in dieser, ich sage jetzt mal, so mindestens 25, eher 30 bis 50 irgendwo finden.
Und dann wahrscheinlich auch langsam rantasten, ne? Nicht gleich von heute auf morgen, so jetzt zu jeder Mahlzeit 15 Gramm Flohsamenschalen. Das kann dann eben genau diese negativen Effekte auslösen, ne? Wenn ich da jetzt mit der Brechstange gleich von 0 auf 100
Ja,
losrase.
das würdest du auch wahrscheinlich dann direkt vom Körper rückgemeldet bekommen, in
Ja.
Form von erhöhter
Oh weia.
Gasbildung.
Okay.
Ja.
Ja, wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass Ballaststoffe ja ausschließlich in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen, ne? Da habe ich jetzt zum Beispiel mal ein bisschen recherchiert, was es da so für gute Quellen gibt. Da stehen natürlich ganz oben die Vollkornprodukte, aber genauso wie Obst und Gemüse, Äpfel zum Beispiel, die Hülsenfrüchte, auch Nüsse. Und die gerade eben schon genannten Flohsamenschalen. Fallen dir da noch spezielle Ballaststofflieferanten ein?
Ja, also du hast halt, was du vorhin auch schon gesagt hast, die Samen sind halt noch spannend, ne?
Ja,
Also
stimmt.
Chiasamen, Leinsamen, das sind halt auf jeden Fall noch spannende Ballaststoffquellen, mit denen ich auch in der in meiner Coaching-Praxis immer arbeite. Ja, Haferflocken hast du, glaube ich, genannt. Die sind auf jeden Fall auch noch spannend. Wer nicht auf Hafer steht, kann Quinoa-Flocken hernehmen. Die sind auch, haben auch relativ einen relevanten Ballaststoffanteil. Aber ja, das sind, glaube ich, schon jetzt so an die man denkt und an die man halt auch einfach rankommt, ne? Es gibt dann halt schon noch exotische Ballaststoffe in irgendwelchen Wurzeln. Aber ja, das ist halt, ja. Ich denke, wenn man aus den genannten Lebensmitteln einen gesunden Mix macht und das im Rahmen von einer ausgewogenen, vollwertigen Kost jeden Tag zu sich nimmt, kann man das schon schaffen, an diese Gesamtmenge ranzukommen. Und dann muss man halt eben gucken, ne? Wenn ich dann abnehmen möchte, dann nehme ich vielleicht davon noch was über eine Ergänzung mit dazu, wenn ich Cholesterin noch ein bisschen beeinflussen möchte, das. Und wenn ich aber halt generell drunter liege und ich kann auch kalorisch, sage ich mal, jetzt nicht mehr essen und ich finde das, was ich gemacht habe, schon gut und ausgewogen und passt in meinen Alltag, dann muss ich mir halt schon Gedanken machen, ob ich dann wirklich noch irgendeine entsprechende Ergänzung on top einfach mit dazu gebe, ne?
Ja, und da haben wir ja das Glück, da habt ihr ja zufällig auch ein richtig tolles Produkt bei euch im Sortiment, ne?
Ja, genau. Also das Ganze, das Ergebnis meiner wirklich wochenlangen Recherche damals ist eine ja wirklich synergetische Matrix unterschiedlichster Ballaststoffarten aus von diesen ganzen eben genannten mit diesen ganzen eben genannten unterschiedlichen Effekten und das habe ich alles in eine ja in eine Matrix eingebaut, die, ich müsste jetzt gerade mal nachgucken, pro Portion 12 Gramm Ballaststoffe liefert.
Wow.
Das sollte dann auch eine Portion am Tag reichen und wird auch in den allermeisten Fällen dann reichen. Aber mit der bist du halt dann wirklich mit allem gut versorgt, was das Thema Ballaststoffe so hergibt. Ne? Also ich sehe es ab und zu in Coachings, dass Leute dann halt auch von irgendeinem Monoballaststoff halt sehr viel zu sich nehmen. Und da sage ich dann halt immer, ja, schon, aber seid ihr mal darüber bewusst, dass es halt mehrere Ballaststoffe gibt und die haben alle unterschiedliche Effekte. Und da würde ich dann schon gucken, dass ich eher ein kombiniertes Produkt bekomme, wo halt alles drin ist. Und das war so der Ansatz, den ich verwirklichen wollte. Also ich wollte nach Studien pro einzelnen Bestandteil wollte ich wirksame Mengen in einer Portion haben. Das war der erste Ansatz. Und ich wollte aber auch für alle positiven Effekte von Ballaststoffen entsprechend einen Vertreter mit dabei haben. Das war so der zweite Ansatz. Ja, und das haben wir gemacht. Und das ist dann in Zusammenhang mit unserem prominenten Probiotikum, dem Bacillus subtilis DSM 21097 Stamm. Jetzt ganz einfach dieser HBN subtilis Drink, der bei mir tatsächlich auch seit dem ersten Tag an jeden Tag mit am Start ist, muss ich sagen.
Oh, schön. Ich finde, das klingt auch ziemlich gut, weil ich denke mal, der Laie, ja, der integriert dann, wie du schon sagst, ne, Obst, Gemüse in seinen Alltag. Aber wer geht denn auch schon tiefer da in die Materie rein, um genau zu gucken, habe ich jetzt von dem jeweiligen Ballaststoff aus dem und dem Lebensmittel genug, ne? Und wenn das bei euch schon in so einer Matrix alles vorhanden ist, dann brauche ich mir da keine Gedanken mehr drüber machen. Das ist natürlich ein großer Vorteil.
Das ist ein Vorteil. Also ich kann das wirklich, sagen, dass dieses ganze Aufarbeiten von diesem Ballaststoffthema wirklich eine richtige Arbeit war. Also selbst für jemanden wie mich, der das jeden Tag macht, also bis ich mir das selber für mich entwirrt hatte, das hat lange gedauert. Und ich glaube nicht, dass jemand da draußen, der jetzt vielleicht nicht unbedingt das als erste Steckenpferd Ernährung ist, dass der die Muße hat und dass der sich die Arbeit macht, das halt so auseinander zu klabüsern. Und darum kann man, ja, von der Arbeit, die ich mir da damals gemacht habe, kann man auf jeden Fall definitiv profitieren. Da bin ich mir sicher. Und das ist tatsächlich auch das, was halt so die Nutzerinnen und Nutzer von dem Produkt halt auch rückmelden. Ne? Also
Oh, schön.
insbesondere die halt bei Ballaststoffen eine Versorgungslücke haben oder hatten, was ja viele sind, die sagen halt schon, dass man das auch relativ schnell halt bemerkt, dass es da einfach mit der Häufigkeit der Toilettengänge sich verbessert, dass die Stuhlkonsistenz sich verbessert. Das ist so das, was man halt mit so als erstes bemerken wird. Diesen Sättigungseffekt hast du direkt mit der ersten Einnahme, da musst du gar nicht warten. Und diese ganzen anderen Geschichten, was halt dann passiert mit dem Cholesterinspiegel, mit dem Gewichtsmanagement, auch mit dem Blutdruck und so weiter, das hast du dann halt dann, wenn du das kontrollierst, halt dann erst, wenn du das halt länger einnimmst, ist ja logisch, ne? Also das ist das Schöne, du hast Akuteffekte, sage ich jetzt mal, und du hast halt dann weiterführende Effekte, wenn du da guckst, dann auch nochmal gesundheitlicher Art.
Ja, eben, weil die eine Sache ist ja natürlich der Abnehmerfolg, ne? Die andere Sache ist ja auch, dass es ja unglaublich wichtig ist für die Darmgesundheit. Und wenn denn der Darm gesund ist, dann hat man auch ein allgemein gutes Wohlbefinden, ne? Und in welchen Sorten gibt es euren Drink aktuell?
Wir haben zwei aromatisierte Varianten gemacht. Einmal Red Berry und einmal Mango Maracuja. Und jetzt seit dieser Woche haben wir das auch in einer Natural-Variante gemacht. Ja, das ist halt, das muss man sehen. Das war tatsächlich ein Wunsch aus der Community heraus. Es ist halt so, wenn du halt einen Drink, ein Getränk mit Ballaststoffen halt zusammenstellst. Da kann man sich vorstellen, dass jetzt gemahlene Flohsamenschalen, Beta-Glucane, Weizenkleie, Glucomannan, Glutaminpulver und dann noch ein Probiotikum halt jetzt kein geschmackliches Highlight unbedingt sind. Und darum, der Mainstream heutzutage möchte halt auch immer, dass das schmeckt, ne? Und darum aromatisierst du das. Und das werden auch die allermeisten Leute werden das auch so verwenden. Es gibt aber halt Menschen, die jetzt im Kontext Darmgesundheit Süßungsvarianten oder Aromen halt einfach vielleicht auf der einen Seite nicht sinnvoll finden, was ich irgendwo verstehen kann, oder die aber halt auf der anderen Seite vielleicht damit auch richtige Probleme haben, weil sie sagen, sie vertragen das nicht oder bei ihnen, ne, bei ihnen funktioniert das nicht. Und dafür haben wir jetzt diese Natural-Variante gemacht. Da hast du dann wirklich nur die funktionellen Bestandteile ohne alles. Die kannst du, wenn du das willst, kannst du die auch genauso als Getränk trinken. Du kannst es aber auch irgendwo untermischen, in einen Smoothie rein oder irgendwie sowas in der Art. Und da hast du das halt dann wirklich ungeschönt und nicht aromatisiert und völlig Natur und Natural. Und genau, das wollten wir halt einfach mal anbieten. Und werden wir auch versuchen, jetzt in den ganzen Gesundheitsprodukten, die bei uns aromatisiert sind, wo das möglich ist, halt einfach immer als Option den Leuten nochmal mitzugeben, weil ich das irgendwo auch sinnvoll finde und auch zeitgemäß finde, ne?
Ja, spannend. Ja, es bietet ja auch immer Potenzial, um da einfach auch selber kreativ zu werden. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, okay, Berry und Maracuja ist jetzt nicht mein Ding, ich hätte es lieber gern mit Wassermelonengeschmack, dann kann man, ja, wie du schon gesagt hast, sich das dann entsprechend dann zusammenmischen, ne?
Kann man, genau. Also genau, wenn man das Natural hat und andere Geschmäcker haben möchte, kann man sich ja selber wieder aromatisieren. Ne? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, genau, ja. Also da kann man dann seiner Fantasie freien Lauf lassen, ne? Aber ich denke mal, wenn man das so ungeschönt anbietet, dann ist es zumindest eine Option, ne? Mit.
Ja. Und genau, du hattest es ja schon angesprochen, ihr habt da schon ganz viel tolles Kundenfeedback bekommen. Fällt dir da eine Geschichte ganz besonders ein?
Oh, ja, also das ist eigentlich, also zu diesem Bacillus subtilis, das jetzt mit Ballaststoffen nichts zu tun hat, aber das halt auch hier mit drin ist, das verkaufen wir ja schon ein paar Jahre. Da habe ich auch schon zwei Feldstudien damit gemacht und da habe ich so viel Feedback, da könnte ich ein eigenes kleines Buch schreiben. Wow. Weil das halt wirklich damit lösen wir halt wirklich wirkliche Befindlichkeitsprobleme von den Leuten. Das ist kein Witz, das ist jetzt auch kein Werbeslogan jetzt oder sowas, ne? Das ist wirklich das ist unfassbar. Das sind Menschen, die meisten haben Blähbauch, meistens so ein Bäuchchen im unteren Bauchbereich. Da siehst du halt dann schon, dass es halt meistens dann oftmals Darmflora-Thema ist. Oder die haben halt wirklich Stuhlkonsistenzprobleme oder die haben halt wirklich auch Blähungen oder die haben Lebensmittelunverträglichkeiten. Und wenn die diesen Bacillus-Stamm verwenden und das Problem liegt in der Besiedelung der Darmflora, also sprich, also wie die aufgestellt ist und wie hoch auch der Anteil an Pathogenen, Bakterien und Pilzen ist, dann kannst du mit diesem Produkt wirklich den Leuten helfen und das merken wir darüber, wie gut sich das Produkt verkauft und das kriegen wir aber halt auch immer wieder rückgemeldet. Na, die Leute schicken uns dann Bilder drei Wochen vorher und dann nachher die Einnahme im seitlichen Profil vom Bauch und da siehst du halt, dass der Bauch halt, obwohl die Körperzusammensetzung gleich ist, der Bauch halt einfach nicht mehr da ist. Ne? Und wenn du halt ein Produkt hast, das dich von so einem Blähbauch quasi befreit, das wirst du weiter nutzen und das wirst du auch den Leuten weiterempfehlen. Ja. Das ist halt so schon jetzt wirklich viele Jahre schon das Feedback zu diesem Bacillus subtilis Stamm. Und bei diesem Drink, da ist es halt so, dass die Leute halt jetzt das kurzfristig Rückgemeldete ganz einfach halt sagen, dass ihnen das subjektiv gut tut, dass die Verdauung besser funktioniert, dass sie einfacher auf die Toilette gehen können, dass sie regelmäßiger auf die Toilette gehen können und so. Also das bekomme ich da ganz oft rückgemeldet. Und es ist auch so, dass wir sehr, sehr viele wiederkehrende Bestellungen haben. Und das sagt ja auch immer ein bisschen was aus, ne? Wenn die Leute das einmal ausprobieren und dann nicht mehr kaufen, dann dann weißt du, aha, hat wahrscheinlich nicht funktioniert, aber das ist bei diesem Produkt jetzt nicht so. Und das Schöne ist halt, das macht es halt für uns noch ein bisschen besser reproduzierbar, dass es diese Konstellation halt wirklich nur bei uns so gibt, weil ich das selber konzipiert habe. Das ist nicht irgendein Produkt von der Stange. Und darum, wenn du das so haben möchtest, dann kannst du das da quasi auch nur bei uns quasi bestellen. Ne?
Hm, ja. Ja, und ich durch die regelmäßige Einnahme kann man ja auch dauerhaft die Darmflora ja verändern, beeinflussen, ne?
Ja, na klar. Also das ist auf jeden Fall schon, ich sage jetzt mal, ein Daily Business.
Ja.
Darmgesundheit und auch Darmflora ist ein Daily Business. Da muss man sich eigentlich jeden Tag drum kümmern, und das liegt auch jetzt nicht einzig und allein nur an den Ballaststoffen und nur am Probiotikum. Da kommt der ganze Lebensstil, geht damit in den Topf rein, da geht die Flüssigkeitsaufnahme mit in den Topf rein, der Stresslevel geht in den Topf rein und ganz, ganz viele andere Faktoren. Das ist ein systemisches Thema. Darmflora ist ein systemisches Thema, ja.
Ja, und ja auch unglaublich wichtig für unser Immunsystem, ne? Also wenn die Darmflora nicht gut funktioniert, dann ist es ja meistens auch um ein nicht so gutes Immunsystem bestellt.
Ja, also generell, es gibt da diesen Claim, den liest ich jetzt immer wieder, dass halt der Darm 70% der Immunzellen beherbergt. Das ist für die Leute halt immer bildhaft dargestellt, da können sie sich darunter vorstellen, dass es dann zumindest einen Einfluss haben muss. Wie geht es meinem Verdauungstrakt, wenn die meisten Immunzellen sich darin befinden? Ne? Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen salopp ausgedrückt, aber die Aussage im Kern ist schon die, dass der Darm, die Darmgesundheit erheblich auch die Immunabwehr beeinflusst.
Mhm. Ja. Ja, spannend. Also haben Ballaststoffe doch sehr viel mehr Vorteile, als man so ja, denkt.
Ja, auf jeden Fall. Für diejenigen, die das vielleicht jetzt zum ersten Mal so hören, ist das wahrscheinlich ein bisschen jetzt viel. Aber ich sag mal so diese zentralen vier Geschichten, was diese Ballaststoffe mit der Stuhlkonsistenz, mit der Transitzeit machen können, was sie mit der Darmflora machen können, was sie mit dem Cholesterinspiegel machen können, was sie mit dem Blutzuckerspiegel und Insulinspiegel machen können und was sie mit dem Blutdruck machen können. Das, glaube ich, ist für jeden relevant. Da gibt es, glaube ich, keinen, wo das nicht relevant wäre irgendwie. Mhm. Und da macht es dann wirklich schon Sinn, sich mit dem Thema zu befassen, die eigene Ernährung zu hinterfragen, wirklich mal zu gucken, wie viel habe ich? Woraus kommt das? Könnte es sein, dass ich da viele Komponenten unterschiedliche Ballaststoffe habe, oder muss ich da vielleicht noch irgendwas dazugeben? Und ja, genau.
Ja, wunderbar. Ja, das hast du nochmal sehr schön für unsere Zuhörer zusammengefasst. Da haben wir heute auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt über das Thema Ballaststoffe. Da möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Und ja, wenn die Zuhörer Lust haben, sich mal diesen Bacillus subtilis Drink zu bestellen, den findet man bei euch wo?
Wir haben den auf unserer Webpage hbn-supplements.de natürlich. Mhm. Und ansonsten gibt es inzwischen schon eine Menge ausgewählter Seiten und Shops, die das auch anbieten. Aber auch den informierenden Blogbeitrag zum Produkt, den kann ich wirklich jedem empfehlen, auch wenn das ein bisschen harte Kost ist, den sich durchzulesen. Aber das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man das in Erwägung zieht, das Produkt zu verwenden, dass man auch wirklich mal einmal sich das reinzieht, was man da jetzt genau nimmt.
Hm. Ja, wunderbar. Ja, dann vielen Dank, dass du heute wieder unser Gast warst. Und dann freue ich mich vielleicht dann auf ein nächstes Mal.
Hat mich gefreut. Ich wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao, ciao.